Punkte des Todes, Punkte des Sieges. Punkte des Todes sind Punkte des Sieges. Das ist ein Thema, der durch die ganze Bibel geht. Das ist so wie eine rote Faden. Der Herr sagt, wenn mein Volk, der bei meinem Namen berufen wird, sich demütigen wird und beten wird. Amen. Es heißt in der Schrift, wer sich demütigt unter Gottes mächtiger Hand, Gott wird ihm erhören zur rechten Zeit. Amen. Wer mich folgen will, was muss er machen? Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Ich möchte einige Schriftstellen anschauen, dass wir das verstehen. Diese Punkte des Sterbens zu unserem Fleisch sind die Punkte des Sieges in unserem Leben. Die Punkte, wo wir uns wirklich dem Herrn hingeben, das sind die Punkte, wo er uns erreicht und wo er uns dann segnet und gebraucht. Ich möchte gerne in Römer 8 anfangen. Römer 8, ich lese die Verse 13 bis 15. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, sie sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber, lieber Vater. Ist das nicht interessant, wo es auf der einen Seite heißt, du musst die Taten des Fleisches töten. Und dann auf der anderen Seite haben wir nicht diesen knechtischen Geist empfangen, sondern einen Geist, der schreit, der ruft, aber, lieber Vater, einen kindlichen Geist. Einen Geist, der den Vaterschaft Gottes erkennt, genießt und in vollen Zügen. Diesen Geist, der ruft, aber, lieber Vater, Papi, stell dir vor, Gott in seiner Allmacht und seiner Herrlichkeit, in seiner Gegenwart, seine Herrlichkeit erfüllt der Tempel. Seine Herrlichkeit war so mächtig und so stark, dass im Alten Testament heißt es, als Gott in den Tempel hineinkam, nachdem sie alle die Rituale gemacht haben, all die Schlachtopfer gebracht haben, all das Blut vergossen haben, das Ganze gereinigt haben, die Priester wurden gereinigt und die ganzen Rituale, die dafür notwendig waren, das war eine ziemlich große Sache. Und dann kam der Herrlichkeit des Herrn und erfüllte den Tempel und die konnten nicht mal stehen. Der Kraft Gottes war so mächtig da, die Herrlichkeit Gottes war so schwer, dass sie nicht stehen konnten. Die lagen alle auf dem Boden, konnten kein Pieps von sich geben. Dieser Gott, da gehst du auf ihm zu und sagst, Papi, hallo Papi, hier bin ich. Und dein Papi sagt, oh mein Kind, ich liebe dich, komm und komm sei bei mir. Ich will dich einfach umarmen und auf den Schoß nehmen. Aber Papi, lieber Vater, was für ein anderes Bild, was für ein radikales Bild von Gott. Aber er sagt in demselben Zusammenhang, irgendetwas muss sterben, um dieses Leben zu genießen. Irgendetwas muss sterben, um das zu genießen. Lass uns mal Kolosser aufschlagen. Ich lese einfach Kapitel 3, Abvers 1. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Seid ihr nun mit Christus auferstanden? Wenn du auferstehen willst, musst du erstmal tot sein, oder? Es gibt keine Auferstehung ohne einen Tod. In Römer 6 lesen wir, wir haben seinen Tod angenommen. Und wir haben die Kraft seiner Auferstehung. Wir haben sein Auferstehungsleben angenommen, angezogen. In die Wiedergeburt, was passiert da? Wir werden erquickt durch seinen Heiligen Geist. Der Geist, der in uns ist, vor Christus, ist tot. Er trägt den Tod in sich. Wegen der Sündenfall, wegen des Ganze, wir sind einfach so in dem Rahmen, wenn wir geboren werden. Wir sind einfach da, sitzt der Mensch. Aber in dem Moment, wo wir Jesus annehmen und sagen, Herr, ich will dich kennen, ich will dich haben als mein Herr und Heiland, ich gebe dir mein Leben, dann passiert irgendwas Fleischliches in uns stirbt und das Auferstehungsleben des Herrn, unser Geist wird erquickt durch seinen Heiligen Geist und wir leben. Wir nehmen an seiner Auferstehung teil und wir werden zu ewige Wesen. Wir sterben nicht mehr, obwohl dieser Leib stirbt. Wir als Person, als Identität, wir genießen eine ewige Beziehung mit dem Herrn und werden immer und ewig bei ihm sein. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen in Christus, mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Also seht ihr, das sind nicht nur meine Gedanken. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Das war für mich auch eine interessante Offenbarung, als ich das heute las. Wir sind sehr, sehr schnell dabei, anderen zu beschuldigen, dass sie Götzendienst treiben. Nicht Gottesdienst, sondern Götzendienst. Wir sehen es, wenn es offensichtlich ist, aha, okay. Aber was ist mit solchen Dingen? Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde. Was ist böse Begierde? Ich will meins. Und mir ist es wurscht, was es kostet, ich will meins. Das ist eine böse Begierde. Denn die Bibel sagt, wir sollen die Interesse anderen höher achten als unseres, oder? Böse Begierde, Habzucht, das ist Götzendienst. Wir dienen einer Lust oder einer Leidenschaft und das beschreibt die Bibel als Götzendienst. Um solche Dinge wille kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. In dem allen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr noch darin lebtet. Das ist also den normalen Zustand des Menschen. Es ist nicht unnormal und wir sollen nicht überrascht sein, wenn wir das sehen. Wir sollen auch nicht so überrascht sein, wenn wir die Tendenzen in uns sehen und erkennen. Denn das ist menschlich. Deswegen sagt er, nun tötet diese Dinge. Es ist eine aktive Sache, es ist ein aktives Leben, in dem wir sind. Und die Punkte des Sterbens sind die Punkte des Sieges. Versteht ihr, es ist nicht ein Gericht, die wir hier lesen, sondern es ist eine Möglichkeit, den Gott uns gibt. Es ist eine offene Tür, die Gott uns gibt. Und er sagt, meine Kinder, ihr könnt diese Dinge in euch selber töten. Und warum denn? Damit ihr meine Herrlichkeit und mein Leben mehr und mehr erfährt. Verstehst du, es ist was geschehen in dem Augenblick deiner Wiedergeburt. Du bist eine neue Kreatur geworden. Irgendetwas ist geschehen, wo das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Das ist eine ewige Tatsache, der im Himmel ist. Es ist genauso wie Gott ist. Es ist unveränderlich und unantastbar. Und Jesus sagt, ich werde dich nie verlassen. Ich bleibe bei dir. Du kannst von mir weglaufen, aber ich jage dir nach. Du bist mein. Ich habe dich erkauft. Aber dennoch gibt es diese erarbeitet deine Errettung mit Furcht und Zittern. Dennoch gibt es in unseren Tagen, in unserem Wandel mit dem Herrn, gibt es immer wieder die Punkte, wo wir entscheiden müssen. Ja, ich weiß nicht, ob wir entscheiden müssen. Vielleicht ist das wirklich falsch. Die Bibel sagt das nicht, dass du entscheiden musst, sondern wie der Herr das macht, der bietet es immer an und sagt, hier ist der Weg des Segens. Mach deine Entscheidung. Und dann entweder machen wir die Entscheidung und gehen Gottes Weg oder wir machen das nicht und gehen unseren eigenen Weg. Und entweder wir genießen und wandeln mehr und mehr in sein Leben und in seinen Wegen, oder wir bleiben, wo wir sind, beziehungsweise wir leben einfach ganz anders mit den Resultaten solchen Leben. Aber preis dem Herrn, dass der Herr uns diese Möglichkeit schenkt. Halleluja! Nun aber legt alles ab von euch. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Mensch mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihm geschaffen hat. Da ist nicht mehr Grieche oder Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, nicht Grieche, Psyche, Sklave, Freier, sondern alles und in allem Christus. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertrage eine den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die das da ist, das Band der Vollkommenheit und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid, in einem Leibe, regiere in eurem Herzen, berufen seid in einem Leibe, ja, regiere in eurem Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in alle Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesinge und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in eurem Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Wir sehen auch in diese Verse, was Jesus will. Warum ist er gestorben? Warum hat er das machen müssen? Hat er das nur getan, auf dass wir Feuerversicherung bekommen? Hat er das nur getan, dass wir so gerade noch durch die Himmelstore schaffen, so verbrannt und verkohlt und nur da hängend auf diese Erlösung, die er uns gegeben hat? Was wollte Jesus denn überhaupt? Michael und ich haben in dieser letzten Woche in einem Buch gelesen, das heißt The God Chasers, die, die Gott nachjagen, die, die Gott wirklich suchen. Und es ist ein Buch, der einfach beschreibt, was bedeutet es überhaupt, Gott nachfolgen zu wollen. Es bedeutet nicht Religion, es bedeutet nicht Ritual, es bedeutet ein Herz, der nach Gott aus sich ausstreckt. Es bedeutet, ich will mehr von dir, Herr. Ich will dich kennen, Jesus. So wie Paulus sagt, Herr, ich will dich kennen. Ich will die Kraft deiner Auferstehung kennen, aber ich will auch Anteil haben an deinen Leiden. Ich will dein Leiden erkennen, wie ich deine Sieg erkennen möchte. Ich will dich erkennen, Jesus. Ich will mehr von dir. Das ist der Grund, warum Jesus starb. Er will ein Volk. Er will keine Kirchengebäude, er will keine Kirche in dem Sinne, wie wir Kirche verstehen. Er will ein Volk. Er sucht ein Volk, der bereit ist, ihm nachzufolgen, nicht aus Zwang, nicht mit Unwillen, nicht weil ich das muss, sondern weil ich das will. Ich will, Jesus. Ich will. Und nur aus diesem Herzen ist man bereit, andere Sachen zu töten. Warum soll ich diese Dinge, wonach mein Fleisch begehrt, töten? Was für einen Grund könnte ich denn überhaupt haben, dies zu tun? Wenn es Spaß macht? Es gibt nur einen Grund. Es gibt was Besseres. Es gibt was, das mir mehr wert ist. Amen. Dann erst bin ich bereit, das sterben zu lassen. Weil ich weiß, weißt du, Jesus, ich weiß, dass das dir keine Freude macht. Und wegen dessen lasse ich das sterben. Und ich wende mich zu dir und ich suche dir. und ich gehe deinen Weg deswegen. Punkte des Sterbens, Punkte des Sieges. Das, was der Herr will, er sagt, wir regieren mit ihm. Wir sind in einer Regentenschaft mit ihm. Wir sind die Menschen, die eigentlich bestimmen sollen, wie es in unserem Land geht. Wir sind die Menschen, die eigentlich bestimmen sollen, wie weit ist Pornografie erlaubt in unserem Land. Wie weit lassen wir zu, dass unsere Kinder einfach gefangen genommen werden von dieser Welt? Wie weit lassen wir das zu? Aber nur die wenigsten nehmen diese Möglichkeit, diese Verantwortung wahr. Wenn du nach Fürbitte suchst, dann suchst du lang. Und wenn du sie findest, dann findest du auch nicht viele. Aber das sind diejenigen, die gesagt haben, Jesus, du bist mir mehr wert. Und um deinetwillen gebe ich dir meine Zeit, gebe ich dir meine Aufmerksamkeit, ich tue die Sachen weg, die mich einfach von dir wegziehen wollen, und ich sage, Herr, deinen Weg. Wenn du Menschen, Männer und Frauen siehst, die in eine Salbung wandeln, dann ist es normalerweise so, dass du einen Mensch siehst, der dabei ist, seinen Fleisch zu töten. Diesen Wahl zu treffen für Gott statt für die Welt. Gottes Weg, nicht mein Weg. Punkte des Sterbens, Punkte des Sieges. Halleluja. Lass uns mal 1. Petrus aufschlagen. 1. Petrus 3 und Vers 18. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte, und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Jesus hat einmal für uns gelitten. Sein Tod am Kreuz ist gültig in alle Ewigkeit. Es ist eine vollbrachte Sache. Es ist nichts, was wir hinzutun können. Ein für allemal ist das geschehen. Und das führt uns zu Gott. Dasselbe gilt aber für uns. Wir tun nichts zu unserer Errettung hinzu. Aber unsere Punkte des Todes sind so wie seins. Punkte des Sieges, der Gott in uns Freiheit gibt, uns nach seinem Willen und seinen Plänen zu benutzen. Halleluja. Die Gesinnung Christi ist für mich so maßgebend und so klar, dass ich immer wieder da zurückkomme. Und ich möchte das noch einmal lesen. Und das finden wir in Philipper 2. Da heißt es in Philipper 2 ab Vers 5, jeder soll so gesinnt sein, wie Jesus es auch war. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Der war sicher in seiner Position, der war Gott, der hielt es nicht für irgendeine Sache, die er stehlen muss oder irgendwie mit allen seinen Krallen festhalten muss. Das war eine gegebene, das war eine ewige Sache, der gegeben war. Er war Gott gleich. Der hielt es nicht für einen Raub, sondern er äußerte sich selbst und nahm Knechtgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihm auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist, dass in den Namen Jesus sich beugen sollen, alle deren Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Weil er es getan hat, weil er diesen Tod gewählt hat, hat Gott ihm erhöht und ihm den höchsten Namen gegeben. Weil er das getan hat. Ich meine, es ist nur... Die Frage braucht gar nicht gestellt werden, aber meinst du nicht, dass er anders hätte entscheiden können? Meinst du nicht, als er dreimal in den Garten Gethsemane Blut geschwitzt hat unter der Last dieser Entscheidung, unter der Last der Kreuzigung, der gerade vor ihm stand, was hättest du da getan? Hätten wir die Kraft gehabt, da durchzugehen, zu sagen, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Willen geschehen. Aber er hat es. Er hat es und deswegen sind wir hier. Deswegen haben wir eine Hoffnung und eine Zukunft. Deswegen haben wir ein ewiges Leben mit dem Herrn. Nur deswegen, weil er es getan hat. Halleluja. Wir wissen, was wir haben in ihm. Wir haben die Erlösung. Wir sind durch sein Blut erkauft, unvergänglich, unveränderlich. Er hat uns alles gegeben. Und wir genießen das nicht nur hier, sondern in alle Ewigkeit. Halleluja. Wir wollen Abendmahl miteinander feiern. Wir wollen dadurch bekennen, Herr, ich nehme gerne daran Anteil, was du für mich getan hast. Jeder ist dazu eingeladen. Ob du sicher bist, dass du in Ordnung bist mit Gott oder nicht, ich möchte jeden einladen, das als eine Entscheidung zu tun heute. Dass wenn du diesen Brot nimmst, du sagst, Jesus, ich erkenne dich an, was du für mich getan hast. Ich nehme es an. Wenn du diesen Kelch trinkst, das ist Traubensaft. Traubensaft. Und es wird nicht magisch verwandelt. Es ist Traubensaft. Aber es ist ein Symbol für das Blut Jesu. Und wenn du das zu dir nimmst, dann nimmst du es im Glauben an und du sagst, Herr, das, was du getan hast für mich, nehme ich an. Ich nehme durch diese Traubensaft, nehme ich an, dein kostbares Blut für mich, der mich reinigt, der mich erlöst. Es ist eine Sache, die wir im Glauben machen, aber stell dir doch vor, dieses Stück Brot und diesen Schluck Traubensaft, das dringt durch dein ganzer Körper. Jede Zelle wird davon berührt, davon ernährt. Amen. Nichts ist ausgelassen. Es dringt durch deinen ganzen Körper. Und so wie es das tut, so ist es auch im Geiste. Jesus, das Brot des Lebens, sein Leib, der für uns gebrochen ist, es dringt durch unser ganzes Wesen, physisch wie auch geistlich. Wegen ihm sind wir in Christus. Wegen ihm haben wir Erlösung. Wegen ihm haben wir das ewige Leben. Wegen ihm, nicht wegen mir, nicht wegen einem Gebäude, nicht wegen irgendwas anderes, sondern wegen ihm und was er für uns getan hat. Und ich möchte, dass wir es in diesem Sinne empfangen heute. In 1. Korinther 10 lese ich erstmal die Verse 16 und 17. Der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist's. So sind wir viele ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Wir nehmen an, das ist ein Teil, das ist eine Gemeinschaft des Blutes Christi. Und in 1. Korinther 11, ab Vers 23, ich möchte einfach vorlesen, wie Paulus das geschildert hat. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neuen Bund, ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wir verkündigen den Tod des Herrn, bis er kommt. Das finde ich auch so interessant, dass es nicht heißt, er verkündigt die Auferstehung, sondern ihr verkündigt den Tod des Herrn. Warum? Weil der Punkt des Todes der Punkt des Sieges ist. Da ist es geschehen. Es war in dem Moment der Tod Jesu, dass der Vorhang von oben nach unten zerrissen wurde. Es ist an der Punkt der Tod von Jesu, dass die Erde gebebt hat und dass die Toten aus den Gräbern gekommen sind, die nachher in Jerusalem vor vielen Zeugen gesehen waren. Es war an dem Punkt, dass der Sieg da war. Dann hat er 3 Tage so in den unteren Bereichen, hat er einiges zu erledigen gehabt und dann ist er am 3. Tag auferstanden als siegreicher Herr. Aber der Punkt des Sieges war der Punkt seines Todes. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, er isst und trinkt sich selber zum Gericht. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch und nicht wenige sind entschlafen. Wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Ich möchte jeden ermutigen, sein Herz wirklich zu prüfen. Wenn du irgendeine Bitterkeit hast gegen irgendjemanden, wenn es heißt hier, dass wer der nicht achtet, des Leib des Herrn nicht achtet, das hat mit mehr zu tun als Jesu Leib irgendwie am Kreuz. Das hat mit seinem Leib hier auf Erden zu tun. Wenn wir sein Leib missachten, wenn du jemanden missachtest, der Jesus gehört, der zu deinen Geschwistern gehört, dann missachtest du sein Leib. Also das sollen wir prüfen. In erster Linie vor Gott. Herr, wie sehe ich dein Leib? Habe ich Bitterkeit gegen irgendjemanden? Wenn das der Fall ist, dann lass das erstmal gehen. Tu alle Ärger von dir weg. Haben wir alles gelesen. Das sind Werke des Fleisches. Das sind Sachen, die uns hindern, an Gott nahe zu kommen. Das sind Dinge, die Werke des Fleisches sind, die wir töten sollen. Also töte die Dinge heute, dass du keine Bitterkeit hast in deinem Herzen. Nehme dir vor, alles zu vergeben und wenn du irgendwas mit jemandem zurechtbringen musst, dann nimm dir vor, das zu tun. Aber auf jeden Fall vergebe. Auf jeden Fall tu alle Ärger von dir weg und alle solchen Dingen. Und dann nimm von dem Brot und nimm von dem Wein. Empfange doch, was Gott für dich hat heute. Jeder ist hier heute, weil wir irgendetwas für Gott haben. Und ich würde sagen, du kannst das nehmen, dass das auch für dich der Punkt deiner Wiedergeburt sein wird, wenn es noch nicht so ist. Du kannst es so machen, wenn du wiedergeboren bist, das kann für dich ein neuer Anfang sein, dass du sagst, Herr, ich nehme dich wieder an, ich empfange von dir und ich tue meine Sachen einfach beiseite. Ich töte die Werke des Fleisches und ich mache heute eine Entscheidung, deinen Weg zu gehen. Gebrauche das als mehr als irgendein Ritual. Es gibt keine Magie hier. Wenn du das nicht im Glauben nimmst, dann hast du nur ein Stück Brot gegessen und ein bisschen Traubensaft getrunken. Und es wird dir auch gut tun. Gutes Essen. Aber es hat keine Wirkung, verstehst du? In deinem Geist kann das eine echte, starke Wirkung haben, wenn du es im Glauben nimmst. Es geht alles um deinen Glauben. Jesus schaut auf deinem Herzen. Niemand sonst kann in deinem Herzen schauen, aber er tut es und er erkennt alles. Lass dich nicht davon zurückhalten, ehrlich mit ihm zu sein heute. Gebrauche diese Möglichkeit. Das ist eine Glaubenstat, eine Wunderpunkt. Eine Wunderpunkt, nicht der Wundepunkt, eine Wunderpunkt. Dass hier bei dir in diesem Augenblick ein Wunder geschieht. Lass es zu, weil das ist das, was Jesus will. Er will dich. Er will keine Religion. Er will keine Spielerei. Er will dich.
Ich bete an den Retter meines Lebens. Ich bete an Christus, meinen Herr. Ich bete an Gott, Herrscher, alle Herrscher. Dir gebe ich Dank. Anbetung, Lob und Ehre. Halleluja. 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 Jesus, mein Herr. In deiner Hand in deine Liebe ist meine Seele voll. In deinem Geist hab ich Kraft zum Leben. Dir gebe ich Dank, Anbetung, Lob und Ehre. Halleluja. Halleluja, Jesus, mein
Halleluja, Jesus, mein Herr.